KI heute. Künstliche Intelligenz anwendbar.
Guten Morgen, Nina.
Guten Morgen, Frank. Anderer Hintergrund heute bei dir.
Ja, ich bin heute mal nicht in Berlin, ich bin heute in Gummersbach. Aber dunkel ist es trotzdem draußen, also das ist egal. Es ist immer wieder morgens und in der Hinsicht, das hat sich nicht geändert, nur der Ort.
Wäre auch komisch, innerhalb von Deutschland.
Ja, da müsste ich, glaube ich, weiterreisen. Du, das Thema Sprache wird uns irgendwie nicht so leicht verlassen, ne? Also das trifft uns ja immer wieder. Wir haben ja, glaube ich, schon mehrfach jetzt über verschiedene Ansätze, über Sprachverarbeitung und Chatbots gesprochen.
Ja, so einige Folgen hatten wir schon zu Chatbots, aber Sprachverarbeitung, hatten wir da überhaupt schon was zu?
Guter Punkt. Also so richtig in die Sprache, doch, hatten wir auch. Wir haben über GPT-3 gesprochen.
Ach, stimmt.
Ja, da sind wir auch schon dabei gewesen. Aber worauf ich eigentlich heute hinaus wollte, ich habe noch mal ein bisschen geguckt und bin wieder über zwei verschiedene Sachen, weil mich interessiert ja immer noch, ich höre von den einen immer Chatbots, die können ja nur FAQs und so weiter. Und das ist nicht so das große Thema. Und andere sagen, Chatbots, da passiert noch einiges. Und da dachte ich mir, ich guck mal so ein bisschen rum und habe zwei Artikel heute gefunden, die sich mit Chatbots in der Anwendung beschäftigen.
Fundstück der Woche.
Und zwar, das eine ist Otto, also der Versand Otto.
Ah, cool. Der hat ja auch einen eigenen Chatbot. Bin gespannt, was die denn dazu schreiben.
Die haben die Clara. Da ist, ich habe auf einer anderen Seite, nicht direkt bei Otto, sondern auf einer anderen Seite, ist auch schon ein bisschen älter. Allerdings die Punkte, die da drin sind, finde ich immer noch aktuell. Chatbots im Kundenservice, für wen ist denn das so interessant? So, da sind die ein bisschen hergekommen und haben die geguckt. Und die Einsatzfelder treffen ungefähr aber auch die Gebiete, die wir so gesagt haben, wo wir wahrscheinlich nachher auch nochmal mit unserem Gast drüber reden werden, wo es denn wirklich Sinn macht und was da wirklich auch eine KI helfen könnte. Weil am Anfang haben die, glaube ich, auch eher nur so die einfachen Fragen beantwortet, aber das zielte auch wirklich darauf ab. Also die wollen mit dem Chatbot die Standardfragen, die kommen, wollen sie beantworten können.
Ja, ist ja auch einfacher, ne? Ich meine, wenn ich immer eine Frage habe, so die häufig kommt, wie eben das, was ich sonst auch im FAQ habe, das zu beantworten, ist ja eigentlich recht einfach.
Ja, und da sind wir auch schon bei den ersten Hürden. Also ich habe mir den gerade mal angeguckt. Auf der einen Seite, ja, wirst freundlich begrüßt. Man sieht, dass es gezeichnet, dass es kein echter Bot ist. Und dann stellt man eine Frage und dann wird man halt verwiesen auf, dann guck doch danach. Also die Antwort kommt nicht direkt im Bot, sondern ich soll wieder woanders hingehen und dann nachlesen.
Hast du dann wenigstens die Verlinkung dahin oder musst du jetzt auch noch suchen, wo denn das steht?
Die Verlinkung ist da, aber nicht genau auf dem Punkt, sondern ich sollte erstmal nur auf mein Konto und dann weitergehen. Dann habe ich noch gefragt, wie ist denn der aktuelle Lieferstatus, weil in die Richtung zielt er ja so ein bisschen. Und da kam zum ersten Mal wirklich eine Interaktion, weil da müsste ich ja jetzt wissen, wer du bist, hier melde dich mal an. Und dann ist auch Antwort da drinne. Und da kriegt man halt schon mit, dass die Aufgabenbereiche der Chatbots doch immer noch sehr begrenzt und dediziert sind. Also ich baue einen Chatbot für eine bestimmte Aufgabe. Kein global galaktischen Chatbot, der bei Otto alles kann. Mach mal Modeberatung.
Naja, da gibt es ja mit Sicherheit bestimmt auch schon die ersten Chatbots, die sowas können.
Genau.
Also zumindest sonst die Beratung von wegen, das dürfte dir passen. So ein Passgrößenberater, den gibt es auf jeden Fall. Ich weiß allerdings nicht, als ob das als Chatbot funktioniert.
Das ist natürlich auch interessant, ja. Was für Unternehmen, glaube ich, interessant ist, die Einsatzgebiete, klar, genau die Standardaufgaben oder Kunden umfragen, Feedback einsammeln, das ist relativ easy. Da sehen ganz viele Unternehmen den Chatbot. Wo es halt echt schwieriger wird, ist immer noch, wo die persönliche Komponente mit reinspielt, die Menschlichkeit, und zwar alles, was in Richtung Beschwerdemanagement geht. Das ist so ein bisschen so eine kleine Hürde, ne?
Ja gut, Beschwerden, da könnte ich mir jetzt auch vorstellen, eigentlich, das muss ja ein Mensch bearbeiten. Was da der Chatbot aber machen könnte, ist ja die Beschwerde aufnehmen und die entsprechend dann weitergeben an den Mitarbeiter, der sie denn bearbeitet.
Ja, ich glaube, die Beschwerde aufnehmen, das ist schon, da wird schon schwierig. Ich glaube, die Identifikation des Kunden, das könnte der Bot übernehmen und vielleicht da schon ein bisschen mehr Ruhe reinbringen. Weiß ich nicht, aber ansonsten, wenn jemand echt wütend ist und irgendwas nicht funktioniert.
Dann gehst du ja aber auch nicht auf die Webseite und schreibst den Chatbot an. Also ich würde dann direkt zum Hörer greifen.
Ja, und schon sind wir, siehst du, beim Grund, warum nutzen viele Leute den Chatbot nicht? Ja, sie mögen doch lieber mit einem Menschen kommunizieren. Das ist immer noch der Hauptgrund Nummer eins, warum Chatbots noch nicht oben sind.
Also kommt sie ganz auf den Anwendungsfall drauf an.
Ja, klar, genau. Und das ist genau der Outcome auch, was dort rausgekommen ist, was sie gesagt haben. Mach dir Gedanken darüber, was du machen willst. Und dann können wir dir sagen, ist es sinnvoll, einen Chatbot einzusetzen oder nicht? Oder wie viel musst du dort reinstecken? Zweite Beispiel, was ich noch habe, ist die Sparkasse. Die geht nämlich weiter, weil du sagst ja gerade, du würdest ja dann direkt anrufen. Und die Sparkasse hat festgestellt, sie haben ganz, ganz viele Kundendialoge am Telefon. Hm. Und die haben zugenommen. Die haben in 2020 ihre Anna eingeführt. Da fällt mir auf, warum heißen Chatbots eigentlich immer warum sind die immer weiblich?
Das ist eine gute Frage.
Da müssen wir, glaube ich, auch nochmal nachgucken.
Vielleicht ist da die Annahme, dass eine weibliche Stimme erstmal sympathischer klingt. Aber das würde nur den Voicebot erklären, aber nicht den Chatbot.
Stimmt. Jedenfalls, die Sparkasse, die geht direkt auf Voicebot. Finde ich von der Idee her auch ganz spannend. Und zwar kannst du ganz normal mit deinem Chatbot, mit deinem Voicebot sprechen. Und der erkennt das. Und das finde ich dann schon wieder, dass die Hürde mit einem Bot zu kommunizieren geringer. Obwohl ich höre, dass auf der anderen Seite keine natürlich sprachliche Stimme ist. Das klingt schon noch ein bisschen synthetisch. Und trotzdem fühlt sich das an wie ein Dialog.
Aber was kann denn der Voicebot von der Sparkasse? Also das Typische wird er ja bestimmt nicht nur machen, hier von wegen anrufen, drücken Sie die 1, wenn Sie das wollen, die 2, wenn Sie jenes wollen.
Genau, die gehen genau einen Schritt weiter. Und zwar, du rufst dort an und dann sagst du, ich hätte gerne den Kontostand. Ah, ich habe verstanden, du möchtest deinen Kontostand. Dann möchte ich aber gerne wissen, wie ist denn deine Kontonummer? Dann gibst du deine Kontonummer ein. Hm? Die kannst du relativ zügig sprechen. Die musst du nicht so 1, 2... sondern du kannst sie relativ zügig wegsprechen. Cool. Dann kommt eine Legitimation. Bitte geben Sie Ihr Geburtsdatum an. Dann gibst du dein Geburtsdatum an. Und dann musst du nochmal die letzten 4 Ziffern deiner EC-Karte nennen. Und dann kriegst du deinen Kontostand gesagt. Das heißt, der Bot hat Zugriff auf die Backend-Systeme. Der geht also nicht nur auf irgendwelche FAQs, wo vorgefertigte Antworten sind, weil der Kontostand wird dynamisch aus dem System ermittelt und dir dann mitgeteilt.
Ja, cool. Also macht ja auf jeden Fall Sinn, wenn ich gerade, warum auch immer, nicht digital online über mein Online-Banking auf meinen Kontostand zugreifen kann, möchte, was auch immer, habe ich so noch die Möglichkeit, wenn ich das gerade dringend wissen muss.
Ja, und ich glaube, es gibt immer noch viele, die halt dem Online-Banking halt so auch noch ein bisschen kritisch gegenüberstehen, ob ein Telefon dort was anderes ist. Für die Sparkasse ist das Ziel, auch die Service-Mitarbeiter von quasi einfachen Arbeiten zu entlasten und einen Service 24/7 anzubieten. Und so in die Richtung langfristige Unterstützung der Kunden zu gehen. Ne?
Bestimmt auch spannend, was da noch alles denn weiterkommt als nur den Kontostand, sondern was da eben noch möglich ist.
Ach, da gibt es schon ein paar mehr Funktionen. Also sprich, die Anna 2.0 soll in 2022, also in diesem Jahr, auch noch ausgerollt werden auf alle möglichen anderen Sparkassen. Und weil die Sparkassen sind ja irgendwie so regional organisiert und auch noch weitere Funktionen bekommen, sodass halt man übers Telefon doch mehr machen kann. Wenn es dann halt irgendwann nicht weitergeht, gibt es ja immer noch die Mitarbeiter in der Service-Hotline und die sollten jetzt mehr Zeit haben, sich dann mit den kritischen oder komplexen Themen zu beschäftigen, wo es mal nicht so einfach ist. Ich möchte Geld überweisen. Ja, also eine Überweisung könnte ich mir auch noch gut vorstellen. Da muss man halt auch nur die Zahlen vorlesen, den Betrag, Betreff und das nimmt das System auf und kann es ja nochmal wiederholen. Dann kriege ich ja, okay, und dann wird das halt überwiesen. Ja.
Ich bin gespannt, was da noch alles dann passiert im Laufe des Jahres.
Ich glaube, da können wir auf jeden Fall nochmal reingucken. Was bei der Sparkasse spannend ist, die haben ja auch einen Chatbot durchgezogen, also nicht nur den Voicebot fürs Telefon, sondern die haben auch den direkt auf der eigenen Seite, auf der Sparkassenseite. Jetzt weiß ich nicht, ob das bei jeder Sparkasse drauf ist, aber ich war bei sparkasse.de drauf. Übrigens, der heißt nicht Anna, der heißt Linda, auch ein Mädchenname.
Zahlen, Daten, Fakten.
Laut einer Studie von Uso sind Chatbots 70% und Voicebot 52% Teil der Digitalstrategie im Customer Service. Kennst du den Unterschied zwischen Chatbots, Voicebot und Conversational AI? Ist das nicht eigentlich beides das Gleiche? Man könnte sagen, Conversational AI ist die Weiterentwicklung von Chatbots. Hast du dich beim Chatbot schon mal gefragt, warum er nur auf den ersten Teil deiner Frage antwortet, aber der zweite Teil hinten runterfällt? Chatbots brauchen für jede Frage eine eigene Anfrage. Genau hier ist der Unterschied zu Conversational AI. Und was kann Conversational AI noch?
So, da ist er auch, unser Gast. Heute haben wir den Sebastian Glock von Cognigy zu Gast, seines Zeichens Technology Evangelist. Hallo Sebastian.
Hallo Frank, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
Hallo Sebastian.
Hallo Nina. Technology Evangelist klingt erstmal fantastisch, aber meine Vorabfrage, Cognigy, ihr macht Chatbots, ihr macht ganz mehr. Was bedeutet Cognigy? Hat das irgendeine Bedeutung? Steht da irgendwas dahinter oder ist das ein Kunstwort?
Ja, es ist in der Tat ein Kunstwort, aber nicht ganz ohne Bedeutung. Cognigy ist ein Kofferwort aus Cognitive, also erkennen, verstehen oder denken im weitesten Sinne, und Technology. Ja, und das ist das, was wir machen. Wir nutzen das Verständnis von natürlicher Kommunikation, von Sprache, um damit Customer Service durch Technologie zu automatisieren.
Hatte ich mir fast gedacht, ich bin nicht auf Cognitive gekommen, gebe ich zu. Deswegen die Frage. Und ich hatte es gerade so lapidar Chatbots genannt. Ihr nennt das auch eher Conversational AI. Was macht denn für dich den Unterschied zwischen einem Chatbot und einer Conversational AI?
Ja, also der Chatbot, den assoziieren die meisten ja zu Recht mit einer ganz bestimmten Darstellungsform. Ja, also der Chatbot ist, der lebt auf einer Webseite, der hat so ein Eingabefeld, da gebe ich was rein und dann kommt was raus. Conversational AI ist ein viel breiteres Thema. Also Conversational AI ist für uns die darunter liegende Technologie, mit der man durch Sprachautomatisierung Dinge tun kann. Das heißt, mit Conversational AI kann man Chatbots bauen, ja, und Chatbots betreiben. Man kann aber auch ganz andere Dinge tun, zum Beispiel Voicebots bauen, oder man kann IoT-Devices das Sprechen beibringen oder ganz andere Formen von Automatisierung anstoßen. Also Conversational AI ist die agnostische Technologie, mit der man all diese Dinge tun kann. Fairerweise muss man sagen, der Begriff Chatbot ist auch schon eine Weile unterwegs und der ist nicht immer ganz positiv besetzt. Ja. Also viele Leute denken bei einem Chatbot vielleicht eher an simple FAQ-Beantwortung oder vielleicht sogar das Abblocken von Kundenanfragen. Und davon wollen wir uns natürlich auch ein bisschen abgrenzen und deutlich machen, dass man mit Conversational AI auch eine neue Generation von Chatbots bauen kann, die tatsächlich den Kundenservice verbessern und am Ende die Benutzer auch glücklich machen.
Voicebot ist auch ein bisschen schon negativ für mich belegt, gerade wenn ich jetzt daran denke, an das Telefon. Drücken Sie die 7, drücken Sie die 1, wenn Sie das wollen. Wie geht ihr da ran? Meine, jetzt habt ihr sozusagen das Verständnis der Sprache für euch auf die Fahnen geschrieben. Wenn ich so ein Voicebot habe, spreche ich dann da rein und ihr analysiert das und versucht das zu identifizieren und antwortet dann? Aber wie muss ich mir das vorstellen?
Grundsätzlich passiert es so, wie du es gerade beschreibst. Ja, ein Kunde spricht mit dem Bot. Der Bot erkennt die Absichten hinter der Anfrage des Nutzers und führt darauf eben bestimmte Prozesse aus, die zum Beispiel eine weitere Interaktion mit dem Kunden vorantreiben oder vielleicht auch irgendeinen Prozess in einem Backend-System anstoßen, dem Kunden Informationen geben, nach der gefragt wird. Ich glaube, was die heutige Generation von Voicebots unterscheidet von früheren Generationen, ist, dass sie grundsätzlich erstmal viel, viel flexibler ist. Ja, das gibt es immer noch. Drücken Sie die 1 oder sagen Sie 1, um ein folgendes Ziel zu erreichen. Aber was wir eigentlich anbieten wollen und unsere Kunden auch erreichen über die Software, ist, dass Kunden in freier, natürlicher Formulierung ihr Anliegen vortragen können. Und der Bot daraufhin automatisiert entscheidet und erkennt, welche Informationen sind hier bereits drin in dem, was der Kunde gesagt hat, keine redundanten Fragen stellt und auf kürzestem Weg die Kunden eben zu ihrem Ziel führt, ohne viele Rückfragen zu stellen und ohne gewissermaßen diesen Pfad vorzugeben, den ein Kunde durch den Bot zu laufen hat. Und das ermöglicht natürlich ein ganz, ganz anderes Serviceerlebnis. Ja, wenn man eben nicht strukturiert sich durch so eine Art Menü hangelt, sondern einfach sagen kann, was man möchte, das würde man mal mit einem menschlichen Contact-Center-Mitarbeiter genauso machen. Ne? Auch der würde ja nicht stupide einen Fragenkatalog abarbeiten, sondern der würde fragen, was kann ich für Sie tun? Und die Antwort auf diese Frage kann Conversational AI verarbeiten, ja, und daraufhin den Serviceprozess in Gang setzen.
Wie ist denn das jetzt aber mit dem Unterschied? Also ich habe ja wenn ich ein strukturiertes Menü habe, meistens erst die deutsche Ansage und danach vielleicht noch eine englische Ansage. Versteht denn euer Bot das im Endeffekt auch, je nachdem, wenn ich dann nicht mit Deutsch mit ihm spreche, sondern auf Englisch?
Das ist natürlich eine sehr interessante Frage, weil der Bot, der ja das Gespräch entgegennimmt, der muss ja zuerst was sagen. Und dem bleibt ja nichts anderes übrig, als erstmal die Sprachen, die er beherrscht, durchzugehen. Ja, also auch der müsste ja erst auf Deutsch und auf Englisch antworten. Die Erkennung der Sprache, die dann die Kunden beim Anrufen wählen, die kann vollautomatisiert passieren und der Bot kann daraufhin umschalten in die gewünschte, wenn du so willst, Zielsprache. Ja, also der Bot muss quasi nur einmal die Sprachen durchprobieren und je nach Antwort des Kunden läuft er dann einen Sprachpfad entlang. Das kann sich auch mitten im Gespräch nochmal ändern. Ja, also auch da könnte man die Sprache nochmal umschalten. Und ein Grund dahinter ist eben, dass die eigentliche Automatisierung, die ganzen Routinen, die in dem Bot leben, die sind sprachagnostisch gebaut. Also unabhängig davon, in welcher Sprache man mit dem Bot redet, könnten die gleichen Prozesse angestoßen werden, die gleichen Informationen verteilt werden. Das Ganze mehrsprachig umzusetzen ist also verhältnismäßig einfach. Also auf jeden Fall einfacher als multisprachfähige menschliche Mitarbeiter zu finden, die vielleicht in 3 oder 4, 5 Sprachen flüssig mit dem Kunden parlieren können.
Ist das schon gleich eine Zielgruppe, die ihr damit ansprecht, sozusagen? Also gerade jetzt, wenn du sagst immer Contact Center, also gerade dann, wenn ich mit irgendeinem Agenten mal sprechen möchte und ich eigentlich nicht weiß, welche Sprache mein Gegenüber spricht. Und ich habe ja sich den Prozess dahinter, den modelliere ich jetzt da quasi einmal und die Sprachen sind dann offen. Ich kann sozusagen eigentlich in jedes beliebige Land expandieren, auch wenn ich noch keinen Contact Center Agenten habe, der in die Richtung gehen würde.
Ich glaube nicht, dass unsere Technologie darauf ausgerichtet ist, Contact Center Mitarbeiter zu ersetzen. Na, das ist nicht das, was wir wollen. Und ich glaube, das ist auch gar nicht das, was Voice und Chatbots tun sollten. Uns geht es vielmehr um ein sinnvolles Zusammenspiel von menschlichen Mitarbeitern und virtuellen Agenten, ja, die im Teamplay gewissermaßen die Servicequalität verbessern, aber natürlich auch die Effizienz erhöhen. Von daher würde mir das ein bisschen zu weit gehen, zu sagen, bau den Bot einmal mit automatischer Mehrsprachigkeit, kannst du jeden beliebigen Land aktiv sein. Ich sehe das eher als ein Zusammenspiel und eine Ergänzung in vielleicht Märkten, die man schon besetzt. Ich glaube, in den USA habe ich die Zahlen noch im Kopf, ungefähr 20% der Amerikaner haben nicht Englisch als Erstsprache. Ja? Das heißt, ihre Englischkenntnisse sind unter Umständen gar nicht so stark ausgeprägt. Und das sind 60 Millionen Leute. Das ist natürlich eine riesige Zielgruppe, der man mit Conversational AI und mehrsprachigen Bots vielleicht auch ein Stück weit helfen kann und eben das Leben ein bisschen einfacher machen kann, indem man Services in ihrer eigenen Muttersprache und nicht nur auf Englisch anbietet. Ähnliche Statistiken gibt es auch für Deutschland. Also zusammengefasst heißt das, ich sehe darin eher eine Ergänzung und eine Qualitätsverbesserung des Angebots als jetzt ein Hebel, mit dem man automatisch neue Märkte erobern könnte.
Ah, okay. Lass mich mal kurz zusammenfassen, wie ich es verstanden habe. Im Endeffekt ist doch der Bot nachher eine Unterstützung für den Serviceagenten, die vielleicht in notwendigen Informationen gezielt nochmal nachfragen zu können. Also sprich, ich kriege vorbereitet in der Muttersprache des Anrufenden sozusagen Informationen und kann dann darauf besser eingehen. Also sprich, ich kriege sozusagen bessere Informationen für den gesamten Prozess.
Das würde ich so nicht beschreiben. Typischerweise funktioniert das Zusammenspiel so, dass ein virtueller Agent den Anruf entgegennimmt, in einer vereinfacht gesprochen beliebigen Sprache. Und der virtuelle Agent tut in den meisten Fällen 2 Dinge. Das erste ist, wenn es um personenbezogene Daten geht, wird der Kunde, die Kundin authentifiziert. Ja, das kann man sehr gut standardisieren, indem man vielleicht nach einer PIN-Nummer fragt, nach einer Kundennummer. Vielleicht gibt es auch noch eine SMS zur Zwei-Faktoren-Authentifizierung oder andere Dinge. Das kann man sehr gut, sehr einfach auch in vielen Sprachen automatisieren. Der zweite Schritt ist, dass der Bot ein Routing macht und unterscheidet, ist es ein Anliegen, was der Bot bearbeiten kann, weil es vielleicht häufig vorkommt und einfach zu automatisieren ist. Das könnte sowas sein wie eine geänderte Kontoverbindung. Oder ist es ein Anliegen, was auf jeden Fall ein menschlicher Mitarbeiter bearbeiten muss?
Ah, okay.
Das könnte sowas sein wie, nehmen wir mal eine Namensänderung. Die ist vielleicht ein bisschen aufwendiger, da muss man unter Umständen noch was validieren. Oh, jemand hat geheiratet, der Name ändert sich. Das führt lieber ein menschlicher Mitarbeiter durch. Und in diesem Fall übergibt der Bot ganz einfach an den Menschen und da wird die Kommunikation dann weitergeführt. Natürlich kann der Bot bei dieser Übergabe berücksichtigen, wer sind die verfügbaren Agenten, die diesen Fall lösen können und sind diese Menschen auch in der Sprache gerade verfügbar, in der mein Kundenanliegen vorgetragen wird. Da wird es jetzt aber schon reichlich komplex, also das beliebig zu skalieren wollen auf sehr, sehr viele Sprachen. Aber bis hierhin ist dieses Teamplay noch gewissermaßen Standard. Was danach noch kommen kann, ist das sogenannte Agent Assist und bei dem hört der virtuelle Agent gewissermaßen im Hintergrund zu, trackt die Anliegen der Kunden und kann in Echtzeit auf Basis dessen, was Kunden sagen, vielleicht auf Datenbankinhalte zugreifen, vielleicht dem menschlichen Agenten Inhalte auf seinen Screen, auf seinen Desktop ausspielen, um vielleicht eine Abkürzung zu ermöglichen, ja, einen Link zu einer Wissensdatenbank anzeigen, einfach um dem Kunden schneller zu helfen. Also dieses Teamplay kann auch noch in der Mensch-zu-Mensch-Kommunikation weitergehen. Das ist für mich nochmal ein schönes Beispiel, was zeigt, es geht also nicht in erster Linie darum, die Contact-Center-Mitarbeiter in irgendeiner Form obsolet zu machen, sondern wir sehen tatsächlich die Hauptanwendung darin, sie besser miteinander arbeiten zu lassen, die Routineaufgaben auf den Bot zu verlagern, aber dafür dann den menschlichen Agenten auch mehr Kompetenz, vielleicht sogar mehr Zeit zu geben, um die schwierigen Anliegen kompetent zu lösen, ohne dass jemand mehrfach anrufen muss, ohne dass jemand weiter verbunden wird, ja, oder ohne dass jemand vielleicht außerhalb der Öffnungszeiten gar keinen mehr erreicht oder stundenlang in der Warteschlange hängen muss.
Das klingt für mich jetzt spannend und logisch, weil im Endeffekt, klar, Routinearbeit, für mich das Klassische, ne, rufst bei der Hotline an, Passwort vergessen. Im Endeffekt kriegst du dann einen Link zugesendet, wo du eigentlich die Schritte drin hast, die du machen musst, weil das kannst du auch nicht am Telefon machen.
Korrekt.
Du willst ja den Telefon. Und das kann ich mir gut vorstellen und da will ich natürlich den Serviceagenten die Chance geben, hey, du musst nicht jedes Mal sagen, geh auf die Seite, mach das, das kann alles ein Bot abnehmen. Okay, habe ich verstanden, finde ich von dem Ansatz ziemlich cool. Ihr habt auch gesagt bei euch, ihr habt verschiedene Kanäle. Wie spielen die Kanäle zusammen? Also wenn ich genau das, was du gerade beschreibst, einmal modelliere, funktioniert das quasi als, ich tippe das auf einer Website ein, ich spreche das als Mensch in ein Telefon rein oder ich weiß nicht, was es da noch Möglichkeiten gibt. Ist das Gleiche im Hintergrund? Ist nur sozusagen die Eingangsquelle eine andere und der Prozess ist der gleiche dahinter?
Also in der Tat ist die Plattform komplett kanalagnostisch gebaut. Ja, das heißt, du kannst einen Satz an Logik, ja, oder wenn du so willst, einen kompletten virtuellen Agenten einmal modellieren und dann auf beliebige Sprach- und Textkanäle ausrollen. In der Praxis ist das aber nicht ganz so trivial. Das liegt vor allem daran, weil für den menschlichen Benutzer dieser Bots funktioniert Interaktion per Sprache komplett anders als per Schriftform. Das heißt, selbst wenn bestimmte Prozesse gleich sind, wird man natürlich mit einem Voicebot wie auch mit einem Menschen anders sprechen, als man mit einem Chatbot oder einem Menschen unterschiedlich schreiben würde. Das betrifft Dinge wie die Antwortlänge. Ja, das betrifft Dinge wie die Tatsache, dass man alles quasi, was zuletzt gesagt wurde, im Kurzzeitspeicher halten muss als Mensch. Ja, man kann nicht wieder zurückspulen in der Konversation und sich fragen, was wurde ich nochmal vor 3 Sätzen gefragt und was habe ich schon gesagt. Das muss man alles, wie wir jetzt auch in dieser Mensch-zu-Mensch-Kommunikation on the fly verarbeiten. Bei einem Chatbot kann man Pause machen beim Tippen, ne? Und der bleibt einfach auf der Seite stehen und man besorgt sich noch eine andere Information, vielleicht aus einem Browserfenster nebenan. Oder man kann hochscrollen, wenn man was vergessen hat. Man kann einem Link folgen. Man kann grafische Inhalte benutzen, ja, und vielleicht mit Bildergalerien oder anderen Dingen Themen aufbereiten. All sowas steht natürlich auf dem Voice-Kanal überhaupt nicht zur Verfügung. Und obwohl die darunterliegende Technologie in der Lage wäre, es gleich zu behandeln, macht das in der Praxis eigentlich keinen Sinn. So dass Voicebots eher getrennt gebaut werden von Chatbots, weil eben das Interaktionsdesign komplett anders aufgesetzt werden muss. Auf der Chatbot-Seite wiederum, da gibt es tatsächlich eine ganze Menge Synergieeffekte, weil man einen Bot, der vielleicht ursprünglich Kundenservice per WhatsApp abbilden soll, auch sehr leicht auf Facebook Messenger implementieren kann oder auf anderen Messenger-Kanälen. Das hat für unsere Kunden vor allem den Vorteil, dass sie damit eine erhebliche Zukunftssicherheit gewinnen. Sie müssen sich also nicht heute committen auf einen bestimmten Service-Kanal, den sie dann bedienen, dafür eine Software kaufen, in dieser Software implementieren, sondern man baut einmal und connectet sich dann zu den Kanälen, auf denen die Kunden unterwegs sind, ohne dass man dabei jetzt das ganze Projekt im Hintergrund nochmal neu implementieren müsste. Tatsächlich ist etwas sehr Vorteilhaftes dabei für unsere Kunden, dass diese Adaption der Inhalte auf kanalspezifische, vielleicht Oberflächen, automatisiert von der Plattform erledigt wird. Also das quasi das Formen der Ausgaben für WhatsApp funktioniert auch analog für Facebook Messenger und andere, ohne dass man da jetzt als Developer nochmal eingreifen müsste.
Du sagtest eben, mit einem Voicebot kann ich ja genauso sprechen wie mit einem normalen Menschen. Woran erkenne ich denn jetzt, ob ich mit einem Voicebot spreche oder mit Menschen?
Also ich glaube, das wäre schon ein bisschen vermessen, wenn ich sagen würde, hey, da gibt es keinen Unterschied mehr. Unsere KI ist so weit, mit der kannst du alles bequatschen und hinterher noch ein Bier trinken gehen. Also so weit ist es natürlich nicht. Ich glaube, auch das Gegenteil ist der Fall. Man sollte immer dafür sorgen, dass von Anfang an klar ist, dass dass der Gegenpart kein menschlicher Agent ist, sondern ein Bot. Da gibt es natürlich ethische Gründe für, da gibt es aber auch einfach den pragmatischen Grund, dass sich ein Voicebot anders verhalten wird als ein menschlicher Agent. Der wird manche Dinge nicht verstehen und ziemlich stupide Rückfragen. Der wird merkwürdige Betonungen haben, selbst wenn man noch so viel investiert in die Prosodie und in die Details der Aussprache eines Bots. Er wird immer noch ein Stück weit wie ein Bot klingen. Und ich glaube, man muss von Anfang an total transparent machen, hey, das ist jetzt hier eine Maschine, ja, aber gib der Maschine eine Chance, sie kann dir bestimmt helfen, lieber Kunde. Also die Frage, wie, woran erkenne ich es? Ich glaube, in der Praxis stellt sie sich noch gar nicht. Und wenn man mal ein paar Jahre zurückschaut, da hatte damals Google ziemlich hohe Wellen geschlagen auf der Developer-Konferenz vor ungefähr 2, 3 Jahren mit dieser Duplex-Demo. Ne? Da haben die tatsächlich mal so einen Prototypen gebaut, der sich nicht als Mensch zu erkennen gab und bestimmte Dinge dann erledigen konnte als so eine Art telefonbasierter virtueller Assistent. Und das ist insgesamt nicht so gut angekommen, wie Google sich das erhofft hätte. Ja, also natürlich schon eine wahnsinnig gute und beeindruckende Technologie, Demonstration. Aber es ist, glaube ich, keine Technologie, die die Leute akzeptieren wollen und die Leute haben wollen. Das ist auch gar nicht unser Ziel, die KI so weit zu vermenschlichen, dass sie nicht mehr von Menschen zu unterscheiden ist. Ich glaube, die ist da gut aufgehoben, wo sie heute aufgehoben ist, kann da sehr viel Gutes leisten, aber sie soll nicht mit Menschen konkurrieren, in meiner Wahrnehmung.
Kennzeichnet ihr das immer trotzdem noch? Also auch wenn es denn offensichtlich ist, dass es ein Bot ist und kein Mensch, wird das aber trotzdem nochmal gekennzeichnet?
Also wir als Softwareanbieter haben da jetzt kein Wasserzeichen oder so vorgesehen in unserer Software, was da automatisch in allen Projekten zum Tragen kommt. Am Ende sind es ja unsere Kunden, die ihre eigenen Bots bauen auf Basis unserer Software. Ich persönlich kenne kein Kundenprojekt, auf dem es nicht offensichtlich ist, dass da ein Bot antwortet. Mhm. Aber da ist jetzt nichts vorgesehen, was das irgendwie forcieren würde oder sowas. Und also ich glaube auch, die Qualität der synthetischen Sprache ist im Regelfall nicht dort, dass man das nicht merken würde als Anrufer. Also zumindest als Muttersprachler mit einem Bot in der Muttersprache sprechen, da ist spätestens nach dem zweiten Satz klar, irgendwas stimmt hier nicht. Ja? Entweder das ist ein sehr seltsamer menschlicher Contact-Center-Mitarbeiter oder wohl doch ein Bot. Und ich glaube, da muss man einfach von vornherein Transparenz schaffen.
Du hast jetzt schon viel von Kunden gesprochen. Hast du irgendwelche Beispiele, wo du sagst, darauf sind wir total stolz? Das ist ein cooles Beispiel, würde ich gerne mal drüber reden.
Wir sind vor allem stolz darauf, dass wir es als unabhängiges und vergleichsweise junges Unternehmen schaffen, mit einigen der größten Player aus dem Silicon Valley nicht nur mitzuhalten, sondern die in einigen Bereichen auch noch zu übertreffen. Wir messen und benchmarken sehr viel, beispielsweise die Qualität unserer Intenterkennung. Ja, Intenterkennung ist eines der Herzstücke von Conversational AI. Da geht es eben darum, zu extrahieren, was möchte eigentlich jemand, der anruft oder schreibt. Also die Absicht erkennen in natürlicher Sprache. Da schneiden wir wirklich sehr, sehr gut ab im Vergleich zu einigen der größten Player der Welt und übertreffen die in vielen Bereichen auch. Ich glaube, wir sind auch stolz darauf, dass in der Regelfall mit unserer Technologie Projekte sehr schnell umgesetzt werden können. Wir haben den Vorteil, dass wir uns 100%ig committen können auf ein Ziel, was wir erreichen wollen, nämlich Kundenservice-Automatisierung per KI. Ja, und das hat eine ganze Reihe von Auswirkungen, die es eben ermöglicht, Dinge schneller umzusetzen. Wir bringen vorgefertigte Dinge mit, die unsere Kunden schnell einsetzen können. Wir legen sehr viel Wert auf das Thema Low-Code, also ohne oder unabhängig von Developern Dinge weiterzuentwickeln, komplexe Dinge umsetzen zu können. Und ich glaube, dass wir mit dieser Technologie auch schon einige der größten deutschen Unternehmen und der größten Unternehmen weltweit als Kunden gewinnen konnten und sehr, sehr, sehr stark gewachsen in den vergangenen Jahren. Das ist durchaus was, was uns sehr stolz macht bei Cognigy. Also das ist auch nicht ganz selbstverständlich. Da klopfen wir uns schon ein bisschen auf die Schulter.
Zu Recht. Ich selber habe mal reingeschaut und gerade die Intenterkennung bin ich ziemlich beeindruckt, wie wenig man doch eigentlich da braucht. Im Endeffekt stell mal irgendwie 5 bis 7 Phrasen auf und schon bist du grob da drinnen. Du hast einen guten Einfang. Jetzt noch trotzdem noch mal eine Frage. Wie viel Kontext braucht dieser Bot, um gut zu antworten? Also du hast vorhin so gesagt, ne, also in bestimmten Umgebungen, in bestimmten Sachen funktioniert das ziemlich gut. Kann ich mir irgendwann mal vorstellen, nimm ein großes Unternehmen, die machen nicht nur Flugreisen, sondern die machen auch Hotels oder irgendwas anderes, dass der Bot halt erkennt anhand dessen, jetzt geht's um eine Beschwerde für ein Hotel, hier geht's um eine Flugbuchung oder hier geht's, ich habe meinen Flieger verpasst, was muss ich tun? Das sind ja nun ganz, ganz verschiedene Cases aus meiner Sicht, die auch für mich in einem Contact-Center ganz anders behandelt würden und andere Leute rangehen würden.
Absolut.
Ist euer Ziel dann irgendwann genau da mal anzudocken und zu erkennen, worum geht's dem Anrufenden gerade?
Also das ist gar nicht mal unser Ziel, sondern das ist eigentlich der Standard, mit dem unsere Kunden die Software auch heute einsetzen. Also der erste Schritt ist, aus dem Pool der möglichen Anliegen eines Kunden zu extrahieren, welches Anliegen ist das und was passiert dann weiterhin damit. Das bedeutet nicht, dass man im ersten Schritt versucht, alles zu automatisieren und jedes mögliche Anliegen ja, automatisiert zu bearbeiten. Aber im ersten Schritt muss man schon erkennen, worum geht es denn eigentlich hier. Und danach kann eben dann ja so eine Art Weiche durchfahren werden, die entscheidet, ist es eher was für einen menschlichen Mitarbeiter, wenn ja, für wen? Oder gibt es dafür bereits eine Automatisierung in diesem Projekt, sodass der Kunde im Self-Service sein Anliegen lösen kann. Aber dieser Teil, den du gerade beschreibst, zu unterscheiden zwischen einer Hotelstornierung oder einer, weiß nicht, einer Mietwagenbuchung, der ist vergleichsweise trivial. Ja, auch das Contact Center hat ja ein begrenztes Set an wiederkehrenden Anliegen. Das sind ja im Regelfall nicht Tausende, sondern vermutlich werden, also ich greife jetzt mal irgendwas aus der Luft, ja. Die 20 häufigsten Fälle werden 80% aller Anfragen ausmachen. 20 häufigste Fälle sind 80% der Anfragen. Für diese 20 Fälle gibt es allerdings Milliarden Varianten, sie zu formulieren. Das, natürlich kann jeder frei die Worte wählen, die er braucht, um vielleicht ein Hotelzimmer zu stornieren. Und keine zwei Anrufe oder Chat-Anfragen sind 100%ig identisch. Das ist aber tatsächlich die Stärke der KI, die wir auch mitbringen, dass man mit relativ wenig Trainingsdaten diese 20 Anliegen in den Milliarden von Formulierungen sicher erkennt. Und genau wie du es gerade schon angedeutet hast, macht man das mit Beispielsätzen. Das heißt, wie viele Wege gibt es ein Hotel, eine Hotelstornierung zu erfragen? Ja, wahrscheinlich ein paar Millionen. Man muss aber nicht ein paar Millionen eingeben, sondern vielleicht irgendwas in der Größenordnung zwischen 10 und 20. Und diese Unschärfe, ja, die diese Wolke aus 10 bis 20 Trainingsbeispielsätzen umgibt, die kann die KI eben nutzen, um die Millionen anderen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Ja, und wirft dann tatsächlich intern so eine Art Vorhersage aus. Hier habe ich eine Formulierung eines Kunden, die habe ich noch nie gehört, aber mit 85%iger Wahrscheinlichkeit ist das eine Hotelstornierung. Jetzt kann man verschiedene Dinge tun. Man könnte zum Beispiel einen Schwellwert festlegen und sagen, wow, bei einer Wahrscheinlichkeit unter 60%, da frage ich lieber nochmal nach. Auch sowas kann die KI. Und wenn sie unsicher ist zwischen zwei oder drei Anliegen, kann sie den Kunden fragen, meintest du A, B oder C? Und bei einem Schwellwert von über 80% ist es ausreichende Sicherheit, um ja, das Anliegen dann entsprechend dieser Prognose weiter zu verarbeiten. Und im Grunde genommen ist das auch gar nicht so anders von dem, wie vielleicht ein menschlicher Mitarbeiter vorgehen würde. Ne? Und der hätte ja in seinem Neuronengehirn so eine Wahrscheinlichkeitsprognose, worum geht's hier? Und würde dann selber abwägen, frage ich lieber nochmal nach oder nicht? Und das wird da im Grunde genommen genauso abgebildet.
Wann wird denn jetzt die KI erkennen, dass sie selber nicht mehr weiterkommt, sondern an einen menschlichen Mitarbeiter übergeben muss?
Ja, das ist auch ein sehr wichtiges Thema. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, dass so ein virtueller Agent da gewissermaßen auch seine Grenzen kennt. Weil ansonsten kann das unter Umständen nicht besonders positiven Impact auf die Kundenzufriedenheit haben. Ich glaube, jeder kennt dieses Gefühl, mit der dummen Maschine zu sprechen, die einen einfach nicht versteht. Und deswegen ist für unsere Empfehlung auch ganz klar, von Anfang an diesen Handover an Menschen mitzudenken. Ja, wie kann das passieren? Der einfachste Fall ist, Anruferin oder Anrufer fragt danach. Ich möchte bitte mit einem Menschen sprechen. Okay. Das kann man ja auch als Absicht erkennen und daraufhin diese Weiterleitung durchführen. Über die Weiterleitung in Abhängigkeit des Anliegens habe ich vorhin schon gesprochen. Also manche Dinge sind nicht automatisiert, werden vielleicht auch nie automatisiert. Sobald eines dieser Anliegen erkannt wird, wird weitergeleitet. Es gibt aber auch die Möglichkeit zu eskalieren. Und Eskalation bedeutet, das Gespräch zwischen virtuellem Agenten und Menschen läuft nicht optimal. Es dreht sich im Kreis. Eine Frage muss mehrmals wiederholt werden und nach der zweiten Wiederholung bricht der Agent dann ab. Man könnte sogar Dinge einbringen wie so eine Art Sentimentanalyse. Also wenn sich die Stimmlage des Kunden und die Äußerung des Kunden in eine Richtung verschieben, die nicht der Kundenzufriedenheit zuträglich ist, kann der Bot rechtzeitig übergeben. bevor der Kunde in so eine Falle läuft, wo er vielleicht gar nicht mehr weiter weiß. Also man kann algorithmisch beliebig beschreiben, wann übergeben werden soll. Ja, das ist auch total wichtig, das rechtzeitig zu tun, um eben da nicht die Kunden zu enttäuschen, weil dann klappt es eben auch nicht mit der Erhöhung der Kundenzufriedenheit.
Womit morgen starten?
Wir haben jetzt eine ganze Menge gehört, was damit möglich ist. Jetzt haben wir bestimmt den einen oder anderen da draußen, die eine oder der andere, die sagt, ich würde das gerne mal ausprobieren. Was ist denn für dich ein guter Startpunkt? Also wo sollte man jetzt starten?
Ja, wer mit dem Thema so starten möchte, es einmal selber auszuprobieren und wirklich mal zu testen, wie es sich anfühlt, so ein Bot zu bauen, dem kann ich empfehlen, auf unserer Homepage cognigy.com den Free Trial auszuprobieren, also die kostenlose Testumgebung, in der kann man auch ohne technisches Vorwissen sehr leicht erste Erfahrungen beim Bot-Building bauen. Und tatsächlich dauert es nur ein paar Minuten, bis man so einen einfachen ersten FAQ-Bot hinbekommt. Wir haben rundherum auch eine ganze Reihe an Lehrmaterialien und Schulungsunterlagen zur Verfügung gestellt, die es einem eben leichter machen, auch komplexere Dinge zu machen. Tatsächlich eines der beliebtesten Videos auf unserem YouTube-Kanal heißt How to build a voice bot in under 10 minutes. Und ich habe selber mal ausprobiert und es funktioniert tatsächlich. Und es fasziniert mich bis heute, dass es tatsächlich unter 10 Minuten dauert, einen voice bot zu bauen, komplett Ende zu Ende implementiert mit einer eigenen Telefonnummer, die ich von meinem Handy anrufen kann. Und der Voicebot antwortet dann und erkennt meine Absicht und kann dann bestimmte Dinge tun. Da ist natürlich noch keine Wahnsinnsautomatisierung und Backend-System-Integration drin oder sowas. Wie soll das doch gehen in 10 Minuten? Aber das ist so die Größenordnung, in der man schon erste Erfolgserlebnisse haben kann beim Bot-Building. Also das kann ich vielleicht auch mit so einer halben Technikerseele noch mehr empfehlen, als jetzt vielleicht sich 500 YouTube-Videos anzuschauen. Das macht auch wirklich Spaß und führt zu schnellen Erfolgserlebnissen.
Und du hast gerade gesagt, also ohne Technikerwissen, wie weit komme ich denn da? Ich selber, wie gesagt, habe es ausprobiert. Ich habe jetzt quasi einen Chatbot mitgestaltet. Das heißt, also dort Intents gebaut, Fragen gestellt, Antworten sehr gebaut. Also da bin ich schon soweit. Jetzt Voicebot, da hast du vorhin schon gesagt, ne, man geht auf das Gehörte ein, man muss anders reagieren, man modelliert das anders. Wie weit komme ich bei dem Ganzen ohne sozusagen technisches Wissen?
Aus meiner Sicht ist der Unterschied beim Bot-Building zwischen Voice- und Textbot technisch gesehen gar nicht groß. Also es ist technisch gesehen genauso einfach, einen Voice-Bot wie einen Chatbot zu bauen. Aber das Thema Konversationsdesign oder Interaktionsdesign beim Voice-Bot ist nach meiner Erfahrung wesentlich herausfordernder. Man muss ganz anders daran gehen, nicht zuletzt, auch wenn man den Bot mit seinen Augen und der Tastatur und der Maus baut, aber die eigentliche User Experience, die findet ja auf dem Voice-Kanal statt. Das kann man natürlich, während man baut, laufend testen und immer wieder optimieren, aber es fühlt sich im echten Leben doch nochmal wirklich anders an. Also in technische Limitierungen wirst du nicht laufen, aber meine Erfahrung oder Empfehlung ist tatsächlich, wenn man einen Voicebot in Produktion einsetzen will, dann lohnt es sich, Leute damit ins Projekt reinzunehmen, die sowas schon mal gemacht haben, die sich auskennen mit Voice UX und die einfach dafür sorgen, dass das Ganze am Ende auch Spaß macht. Aber technische Limitierungen, da sehe ich keine wahnsinnig großen Herausforderungen. Die kommen dann natürlich im Produktionsumfeld spätestens dann ins Spiel, wenn es darum geht, den Voicebot zu verknüpfen mit der Contact-Center-Infrastruktur. Ja, das ist unter Umständen nicht mit zwei Mausklicks getan, sondern da muss man sicherlich ein bisschen mehr konfigurieren und die entsprechenden APIs zusammenführen. Das ist aber typischerweise auch nicht mehr im Aufgabenfeld der Leute, die den Bot bauen, sondern dafür gibt es natürlich Spezialisten. Ne? Aber um das einfache Hello World auf eine Alexa zu spielen oder auch auf eine eigene Telefonnummer, die du dann anrufen kannst, wie ich es gerade genannt habe, das kriegt, glaube ich, jeder hin.
Eine Frage habe ich noch. Jetzt habe ich das Ganze schon implementiert. Du hast es schon gesagt, ne? Ich habe den Bot unter 10 Minuten gebaut, alles gut. Ich habe auch Leute, die haben mir das Ganze integriert. Also ich habe ein bisschen mehr Zeit investiert. Und jetzt, wie kriege ich jetzt aber mit der Zeit mit, dass sich vielleicht die Anforderungen an den Bot geändert haben? Sprich, die Leute stellen auf einmal andere Fragen, die Leute reagieren anders. Habe ich da eine Chance, darauf zu reagieren? Oder ist das Ding, wenn es einmal modelliert ist, muss ich dann immer wieder versuchen, mir Testleute ranzuholen? Wie kriege ich das mit?
Ja, das ist ein sehr entscheidender Punkt und ich glaube auch etwas, wo sich das Verständnis in den vergangenen Jahren ein bisschen geändert hat. Viele Unternehmen haben Chatbot oder Voicebot so ein bisschen als Projekt begriffen. Das heißt, man nimmt sich mal dafür ein paar Monate Zeit und dann hat man diesen Chatbot und dann ist der da und ne, Case closed, so ein bisschen wie der Webseiten-Relaunch. Hm? Aber ich glaube, mittlerweile haben die meisten Unternehmen gesehen, dass das geht nicht mehr weg. Chatbots haben eine Daseinsberechtigung, Voicebots auch. Und wenn man sie gut implementiert und gut umsetzt, dann führen sie eben auch nachweislich zu einer Verbesserung dieser Service Experience und dienen nicht dazu, die Kunden einfach fernzuhalten oder ihnen eine Spielerei zur Verfügung zu stellen, sondern die können tatsächlich was leisten und Wert schaffen. Und mit diesem Shift von Projekt hin zu Produkt verbindet sich natürlich auch die Notwendigkeit, das Laufen zu messen und immer, immer wieder zu evaluieren, was passiert auf meinem Chatbot, welche Anliegen werden erkannt, welche werden nicht erkannt, verschieben sich vielleicht auch die Dinge, die Kunden mit dem Bot besprechen oder im Bot nachfragen. Wir haben dafür im letzten Jahr relativ viel investiert und eine eigene Produktkomponente rausgebracht namens Cognigy Insights, die nichts anderes tut, als genau diese Dinge laufen zu messen und unseren Kunden dabei zu helfen, zu optimieren. Und tatsächlich kann man darin eine ganze Reihe auch von Daten ableiten, die nicht nur wichtig sind, um den Bot zu optimieren und diese Service Experience zu optimieren, sondern sogar Daten, die rückfließen können in die Produktentwicklung, ja, oder in allgemein die Fragen aus dem Customer Service. Ich habe vor ein paar Tagen noch mit einem Kunden gesprochen, der sagte, einer der erstaunlichsten Nebeneffekte von dem Chatbot auf der Webseite ist, dass dort gewissermaßen ungefilterte Daten reinkommen, die man normalerweise nur in der Marktforschung bekommt. Also Leute stellen tatsächlich Fragen zum Handling vom Produkt oder zu vielleicht Produktdetails, die jetzt nicht in der Betriebsanleitung oder auf der Webseite erklärt werden, die der Bot auch nicht beantworten kann. Das heißt, diesem einen Kunden konnte nicht geholfen werden. Aber dem Service-Mitarbeiter oder Produktmanager, der diese Daten aggregiert bekommt und versteht, hey, die Leute fragen ja immer wieder wiederkehrend nach folgenden Dingen, vielleicht sollten wir da was machen. Der kann natürlich auch seine Arbeit optimieren, basierend auf den Daten, die so ein Bot zurückliefert. Ja, damit rücken eben Unternehmen auch durch solche Interfaces datengetrieben viel näher an ihre Kunden ran, als sie das vielleicht in der Vergangenheit konnten. Ja, und beides zusammengenommen spricht eben dafür, dass man das Thema Bot Analytics super ernst nimmt. Natürlich gibt es auch eine Notwendigkeit für bestimmte qualitative Tests, die dann besser Menschen machen. Auch dafür gibt es ja Spezialisten, die einfach so die Experience bewerten und dann qualitative Hinweise darüber geben, was man verbessern kann. Aber diese datengetriebene Einsicht ist ein super spannendes Thema und da stehen viele Unternehmen auch noch relativ weit am Anfang. Also da gibt es noch erhebliches Potenzial, was man aus diesen Daten lernen kann.
Spannende, schöne Zusammenfassung gerade nochmal gewesen für mich jetzt, dass der Bot nicht nur dafür da ist, Antworten zu geben, denn auch dann, wenn er keine Antwort hat, einen Mehrwert liefert. In dem Sinne sage ich dir ganz, ganz lieben Dank, Sebastian. Und für dich da draußen, wenn du noch irgendeine Frage hast, geh einfach gerne auf Sebastian zu oder komm auf uns zu. Wir stellen den Kontakt her und wir versuchen das eine oder andere zu beantworten. Und ich sage erstmal danke euch beiden und ja, wünsche euch noch eine angenehme Woche.
KI heute. Künstliche Intelligenz anwendbar.